Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist die niedergelassene Allgemeinmedizinerin und ebenfalls Podcasterin Laura Dahlhaus bei uns zu Gast. Mit ihr reden wir unter anderem über die Herausforderungen in ihrem Praxisalltag mit Patienten, Bürokratie und IT. Außerdem erläutert Laura, wie sie zu ihrem eigenen Podcast gekommen ist, in dem sie offen über die Probleme des Gesundheitswesens diskutiert. Ein weiteres Thema ist ihr berufspolitisches Engagement und in dem Zusammenhang auch die Rolle als Frau und Mutter in dieser Berufswelt. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich, wie offen und ehrlich sich Laura positioniert und in ihrem Podcast beinahe wöchentlich über interessante und aktuelle Themen berichtet. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für alle Interessierten, ob Patienten oder Eltern, eine unterhaltsame und aufklärende Podcast-Folge aufnehmen konnten. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Wir haben heute einen Gast mal wieder, und zwar Laura Dahlhaus. Sie ist selbst aktive Podcasterin. Vielleicht kennen einige auch ihren Podcast schon, da wird sie was drüber erzählen. Und Allgemeinmedizinerin. Wo eigentlich, Laura? Das fällt mir gerade ein. Das habe ich gar nicht nachgeguckt.
In Borken, also so richtig Landärztin. Man kann so ein bisschen sagen, Mädchen für alles, ohne das jetzt despektierlich zu sein. Genau, große Landarztpraxis und erstmal Ansprechpartner für alles, was mit großen und kleinen medizinischen Fragen zu tun hat.
Und seit wann bist du Allgemeinärztin, hast dich niedergelassen, warst ja vorher wahrscheinlich in der Klinik gewesen, also wie ist so dein Werdegang?
Genau, also ich bin im ersten Leben Fachärztin für Allgemeinchirurgie, schwer Helios geschädigt und war schon auf dem Weg raus aus der Medizin, hatte Bewerbungsgespräch bei einer Unternehmensberatung in Hamburg, wo ich aber rechtzeitig gedacht habe, nee, lass das mal, das ist irgendwie nicht so geil. Bei der AOK in Stuttgart im Bereich Versorgungsforschung. Und wenn ich den Job gekriegt hätte, hätte ich den, glaube ich, auch angenommen. Da bin ich in der letzten Runde, hat man sich für einen Mitbewerber entschieden. Und ich hing dann echt in der Luft und war, ja, ich werde es nicht sagen, weiß nicht, mir fällt keine bessere Formulierung ein. Ich sage jetzt einfach mal schon recht gezeichnet von der Arbeit im Helios-Konzern. Das war alles andere als vergnügungssteuerpflichtig und ja, viel, viel Scheiße erlebt, muss man auch sagen. Und meine Schwester sagt dann, ach Laura, komm noch mal nach Hause. Komm erst mal klar. Such dir hier eine schöne Landarztpraxis und dann machst du noch mal den Allgemeinmediziner und dann guckst du in Ruhe mal weiter. Hintergrund ist, dass es in Westfalen-Lippe den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin gibt. Das heißt, auf einen Facharzt kann man relativ leicht den Allgemeinmediziner obendrauf satteln und meine Ausbildung war so breit gefächert, dass ich in der Tat meine Klinikzeit mit dem Facharzt für Chirurgie und Intensivmedizin und Notfallmedizin voll hatte, sodass ich direkt als ALG-Ärztin in Weiterbildung in der Hausarztpraxis anfangen konnte, habe dann 2 Jahre meine Weiterbildung gemacht, das war 2017 und 18 und niedergelassen bin ich seit 2019, aber auch in der Praxis, in der ich die Weiterbildung schon gemacht habe.
Und seit wann bist du?
Dann seid ihr mit wie viel Sitzen dabei? Also bist du allein in der Praxis?
Nee, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also wir sind zwei Inhaber sozusagen, also zwei Partner und haben, jetzt muss ich selbst überlegen, 1, 2, 3 angestellte Ärzte und da kommt jetzt am 1.1. noch eine Ärztin in Weiterbildung dazu.
Ah, dann seid ihr auch recht groß, ja? Tatsächlich.
Ja. Krass. Ja.
Und wie hat das mit dem Podcast angefangen? Also hast du dich einfach intern so immer über das Gesundheitssystem aufgeregt und hast dann angefangen, ja, weiß ich nicht, das auf YouTube öffentlich zu machen? Oder gab es da jemand, der dich gepusht hat und gesagt hat, ey, komm, mach das mal?
Ja, also das fing so schleichend an. Das fing in der Tat mit Videos. Also ich habe selbst Videos produziert und die auf LinkedIn hochgeladen. Völlig hemdsärmlich. Also mein Handy auf den Schreibtisch gestellt, mich 3 Minuten aufgeregt und das dann hochgeladen. Ungeschnitten, ohne alles. Auch diese, das mache ich heute nach wie vor im Übrigen auch so. Und dann kamen immer in der Tat Menschen auf mich zu, die gesagt haben, Laura, das musst du irgendwie, das geht besser, das geht professioneller und übrigens braucht das eine große Reichweite und das musst du irgendwie auf Instagram und YouTube machen. Und ich mache relativ viel Berufspolitik im Hausärzteverband, KV und Kammer und kenne dadurch auch viele Leute und da war eben ein Kollege aus dem Hausärztinnen- und Hausärzteverband, der sich mit Social Media irgendwie auskennt und der gesagt hat, du, ich mach das mal so ein bisschen für dich. Und da, so ist das ganz leicht angefangen und wir haben irgendwie diese Aufreger-Videos produziert und irgendwann kamen dann die Podcast-Piraten und haben irgendwie gedacht so, ey, sag mal, wäre das nicht vielleicht auch was für einen Podcast? Ja, und so ist das, hat sich das irgendwie so aufgebaut. Und eigentlich habe ich gesagt, ja komm, ich mache das irgendwie nur eine begrenzte Zeit, weil ich kaufe diese ganzen Leistungen natürlich auch ein. Ne? Also ich kaufe sozusagen Dienstleistungen ein, um Podcasts zu machen und Social Media irgendwie zu machen, weil ich habe netto 40 Stunden Patientenversorgung, dann ist noch kein Reha-Antrag geschrieben, dann ist noch keine Krankenkassenanfrage beantwortet, also plus Berufspolitik. Ich habe eine extrem volle Woche und bin nicht in der Lage, irgendwie die Social-Media-Kanäle selbst auch noch zu bespielen. Das heißt, ich produziere das und ich mache das im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber das Schneiden oder auch schon das Terminieren, wann was irgendwie gesendet wird, oder die Anfragen mit Podcast-Gästen, das läuft in der Tat über ein Team, weil sonst wäre das illusorisch, muss man einfach sagen. Das wäre illusorisch. Und jetzt hat das aber so viel Fahrt aufgenommen und das Feedback ist so groß, dass ich auch so die Followerschaft jetzt auch nicht weggeben will, ne? Weil ich schon das Gefühl habe, das ist irgendwie wichtig. Und ich habe noch diese völlig verzweifelte und naive Hoffnung, dass man auch irgendwas bewegen kann. Weil die, also wenn man jetzt nur in der Healthcare-Professional-Blase bleibt, dann liegen die Probleme auf dem Tisch, ja, kennen wir alle. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben Umsetzungsproblem und wenn man ehrlich ist, macht die Politik nichts. Also das, was jetzt im Koalitionsvertrag zur Gesundheit steht, das stand auch in den letzten 3 Koalitionsverträgen und es wird jetzt die nächste Expertenkommission, Regierungskommission irgendwie gebildet, obwohl wir jedes Jahr schon eine Regierungskommission irgendwie hatten. Und ich habe diese naive Hoffnung, dass, dass Politik sich mit diesem Lautsein und mit der Öffentlichkeit irgendwie noch ein bisschen unter Druck setzen lässt. Das ist auch naiv, aber ich sage ganz ehrlich, Gesundheitsversorgung bricht zusammen. Das erlebe ich jeden Tag und ich will mir auch nicht den Vorwurf machen müssen, ich hätte nicht versucht, dagegen irgendwie was zu tun.
Das stimmt. Ich finde tatsächlich, dass ich dann immer so denke, ja, besser naiv als gar nichts zu machen. Ich muss sagen, ich habe viele von den Folgen gehört von dir, jetzt nicht alle, und fand die echt richtig gut. Hast du denn das Gefühl, wenn du sagst, du bist auch gesundheitspolitisch da engagiert, dass das schon irgendwie ein bisschen irgendwo Anklang gefunden hat? Also Katrin und ich haben das ja eigentlich auch ins Leben gerufen für die Pädiatrie, unseren Podcast, weil wir gesagt haben, Mann, ey, irgendwas stimmt da nicht mit der Abrechnung und wir reden mit den Eltern stundenlang und geben uns Mühe und irgendwie ist das also finanziell ja auch nicht abgebildet und es läuft so viel schief. Hast du denn das Gefühl, das hat schon irgendwo ein bisschen was bewirkt oder was kriegst du da für ein Feedback?
Zweischneidiges Schwert. Also die Berufspolitik habe ich vorher schon gemacht und habe in unglaublich vielen Ausschüssen gesessen und unglaublich viele Schnittchen gegessen. So, dass unglaublich wenig auch passiert ist. Ja, muss man sagen. Ne? Also jeder, der weiß, wie irgendwie sowas abläuft. Und eigentlich ist auch schon alles gesagt, nur noch nicht von dem. Also das Spiel mache ich auch mit. Nichtsdestotrotz funktioniert natürlich Politik und Basisdemokratie ein Stück weit auch genauso. Und ich würde schon sagen, dass die ärztliche Berufsvertretung und die ärztliche Selbstverwaltung schon ein klassisches Beispiel für Basisdemokratie ist. Und Basisdemokratie ist anstrengend und dauert lange. So. Und wenn man da natürlich sagt, so habt ihr jetzt viel erreicht, da muss man sagen, geht so. Also ist die Frage, was? Also sicherlich, wenn man sich jetzt da mit so einer sehr berufspolitischen, parteipolitischen Brille drauf guckt, also Berufspolitik ist ja auch aufgebaut wie echte Politik. Es gibt Parlamente, es gibt Parteien und Parteien in Anführungsstrichen, das sind dann die Berufsverbände. Dann trete ich ja für den Hausärztinnen- und Hausärzteverband an und man muss sagen, was wir auf der Ebene in den letzten Jahren erreicht haben, insbesondere auch durch eine sehr, sehr engagierte Bundesspitze, das ist, glaube ich, schon gut. Also das würde ich schon sagen und wir entwickeln da auch die Selektivverträge weiter, was schwierig ist mit den Krankenkassen, da mache ich gar keine Nähe raus. Nichtsdestotrotz findet, zumindest in meiner Wahrnehmung, findet der Hausärztinnen- und Hausärzteverband auch in der Öffentlichkeit statt, sodass Otto Normalverbraucher zumindest von dem schon mal irgendwie gehört hat. Das würde ich erstmal so als Erfolg beziffern, auch was die Zahlen in den Selektivverträgen angeht, also in der haushaltszentrierten Versorgung. So, das ist alles irgendwie nice to have. Nichtsdestotrotz sind das ja also noch weniger als Peanuts, wenn wir über die Probleme im Gesundheitssystem sprechen. Und da muss man natürlich sagen, da haben wir überhaupt nichts erreicht. Ne? Über meine Öffentlichkeit, also da muss ich auch leider sagen, so schwierig das ist, aber Öffentlichkeit funktioniert halt über niedriges und lautes Niveau. Ja, also die erfolgreichsten Videos sind die, wo ich mich wahnsinnig aufrege, wo ich der KV irgendwie Mittelfinger zeige und was weiß ich nicht so, ne? So, also das können wir jetzt irgendwie alle bemängeln, ja, aber so funktioniert Social Media. Es ist auch kein Wunder, bei dem, was jeden Tag produziert wird, muss man schon zu Extremen greifen, damit man überhaupt in diesem wahnsinnigen Kampf um Aufmerksamkeit irgendwie wahrgenommen wird. Und ganz konkret gibt es halt schon so Fälle, wo wir auch Regresse haben und dann ein CEO von einer Krankenkasse irgendwie sich dann meldet und zu einer Videokonferenz bereit ist, weil ich irgendwie die Krankenkasse massiv angegangen bin, der dann den Regress fallen lässt und dann sowas sagt wie, ja, Frau Dalos, machen Sie es aber nicht öffentlich. So, ne? Also wo sozusagen der öffentliche Druck dazu führt, dass sich Krankenkassen bei mir melden.
Nix. Also ist ja schon irgendwie vielleicht nicht die Art, wie man es gerne möchte, aber
genau.
Man erreicht
genau, also, ja dann was, ja. Ja, genau. Also für mich persönlich, wenn ich da über diese Art und über diese relativ aggressive Art und Weise und über die Öffentlichkeit irgendwie einen 5.000-Euro-Dress abwenden kann, dann ist uns natürlich viel geholfen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht meine primäre Zielsetzung, aber es unterstützt, finde ich, gleichzeitig die Überzeugung, dass öffentlicher Druck, wenn er an der richtigen Stelle ankommt, schon auch funktioniert. Und man wundert sich doch wirklich extrem, dass jetzt, also im Bereich jetzt der sozialen Sicherungssysteme, die ja mit einer ICE-Geschwindigkeit vor die Wand fahren, dass sich die Regierung jetzt irgendwie das Bürgergeld rauspickt, wo das irgendwie der aller kleinste Posten ist. Ne? Ja, und ja. Da muss man, also würde ich mir wünschen, dass Politik die Realitäten anerkennt und dieser Vierjahreszyklus, wo dann sofort wieder gewählt wird, macht es natürlich auch nicht leichter. Und ich warte eigentlich darauf, dass irgendjemand wirklich mal sagt, so Leute, jetzt übrigens kommen wir mal ins Umsetzen, weil die Ideen, was wir brauchen, die liegen auf dem Tisch. Und ja auch die Frage stellen. Ne? Also Medikamente werden immer teurer, wir werden alle immer älter und das will natürlich kein Wähler hören, aber wir werden uns zwangsweise mit der Frage beschäftigen müssen. Ja, ich sag mal, wie viel Geld kann ein Solidarsystem für 6 Monate, 12 Monate, wie auch immer, überleben sichern?
Mhm.
Ja. Die Frage müssen wir uns irgendwie stellen. So, wenn eine palliative Chemotherapie für ein Bronchialkarzinom in der Zulassungsstudie 6 Monate Überleben bringt, ja. Und das Ding kostet dann 120.000 Euro, dann machen wir die Rechnung auf, also 120.000 Euro für 6 Monate Überleben. So, und diese Dinge werden zugelassen, die sind GKV-Leistungen. So, und das ist alles schwierig und gefühlt werden wir Ärzte aber mit diesen ganzen Fragen irgendwie unfassbar alleingelassen.
Ja,
in der Pädiatrie ist ja noch schlimmer,
ja,
weil ihr habt ja das riesengroße Problem, dass ihr, ich weiß nicht, korrigiere mich, aber mindestens 50%, wenn nicht mehr, Off-Label-Use von Medikamenten einsetzen hat.
Ja. Ja.
So, das heißt, das ist
eigentlich. Wir haben eigentlich, ja, genau, das ist das Problem. Wir haben eigentlich, meine Helferinnen haben eigentlich eine Dauerschleife zur KV. Also immer, wenn irgendwas aufkommt, dann wird Herr Froberg angerufen oder wer sonst wer hier in Schleswig-Holstein. Ja. Und ich sage immer, nee, Mädels, erstmal anrufen und fragen, dürfen wir das überhaupt machen? Weil das ist wirklich, also da sitzt du eigentlich die ganze Zeit mit einem Bein im Knast tatsächlich. Das ist wirklich schlimm.
Genau, und gerade, wenn wir jetzt das große Rad nochmal weiterdrehen, dann müssen wir sagen, das sehen wir auch jetzt in der Krankenhausreform, sind die Kinder natürlich die auch mal wieder ignoriert und vergessen worden sind. Oder sogar beabsichtigt, wenn wir jetzt sehen, dass die ganze Spezialisierung jetzt sich in keiner Leistungsgruppe mehr wiederfinden. Ja. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und da reden wir aber über die irgendwie, Entschuldigung, den Karren aus dem Dreck ziehen sollen, die ganzen Scheiße bezahlen sollen, das Klima retten sollen, die Rente retten sollen, ihre eigene Rente retten sollen. Also wie soll es irgendwie gehen? Ne? Und ohne dass ich jetzt Kinder habe, braucht man, also man muss ja nicht mal betroffen sein, um festzustellen, dass da ein riesen Gap plafft und offensichtlich Politik das egal ist, weil die Altersgruppe ist ja nicht wählerrelevant.
Nicht wählerrelevant, die Altersgruppe ist einfach auch mal nicht lukrativ, ne? Also
genau.
Ich meine, Kinderklinik minus Kinderärzte verdienen ja auch nicht so viel Geld. Es ist ja immer so, mein Chef hat früher auch mal gesagt, also wenn wir das Bett nicht belegen, verdienen wir eigentlich mehr, als wenn wir da jetzt ein Kind reinlegen, weil einfach der Personalaufwand, die Vorhaltepauschalen da so hoch sind. Und das ist irgendwie so traurig, ne? Und auch mal die ganzen psychischen Erkrankungen, die bei den Kindern, ob sie jetzt zunehmen oder nicht, sie sind auf jeden Fall da, aber es gibt immer weniger Therapeuten, immer weniger Plätze. Und
ich habe jetzt eine Patientin mit Schulangst, die soll jetzt anderthalb Jahre auf den Platz warten.
Ja, haben sie mehrere, ja.
Ja, hey. Das ist eine Katastrophe, ne? Es ist eine Katastrophe. Und wenn du dann, die Tatsache nimmst, dass jetzt mit dem aktuellen Gerichtsurteil, Arbeitsgerichtsurteil, wohlgemerkt gegen Professor Scholz, also der in einem christlichen Haus darauf geklagt hat, Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu wollen, aus medizinischer Indikation, wo es aber de facto gar nicht um Schwangerschaftsabbrüche an sich geht, sondern um die Frage, was darf ein Klinikträger an Therapie bestimmen oder nicht. Und das Arbeitsgericht hat geurteilt, naja, sinngemäß, wer die Musik bezahlt, bestimmt, was gespielt wird. Ja, und hat es begründet mit einer freien unternehmerischen Entscheidung. Das heißt, wenn wir jetzt feststellen, und ich sagte eingangs, ich bin schwer Helios beschädigt, wenn wir jetzt feststellen, Pädiatrie ist nirgendwo mehr lukrativ und wir haben so immer mehr Private Equity im Gesundheitswesen, ja, die sich dumm und dusselig verdienen mit operativer Augenheilkunde, mit Dialyse, mit was weiß ich nicht. Und dann kommt so ein Krankenhaus auf die Idee und sagt, naja, also freie unternehmerische Entscheidung, die Pädiatrie, die streichen wir einfach mal. Mhm. So, dann ist das nach der aktuellen Rechtsauffassung, die jetzt auch verschriftlich ist, ist das völlig in Ordnung. Und da müssen wir uns aus meiner Sicht als Gesellschaft gegen wehren.
Ist so. Ja, also Katrin und ich haben das tatsächlich am eigenen Leib erlebt, ne? Wir kommen hier ja aus Kiel und haben beide aber in einer Klinik außerhalb von Kiel gearbeitet, in so einem städtischen Krankenhaus, die so eine Zweigstelle dann noch ja schön an der Ostsee hatten. Und wir beide haben es auch erlebt, dass wir unsere 24-Stunden-Dienste da gemacht haben. Mit einer ganz kleinen, süßen Kinderabteilung. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Betten hatten wir da? 10? 6?
Ich nicht. Viele Abholart.
Ja, die wurde zugemacht, beschlossen.
Ja,
weil wir halt nicht lukrativ waren.
Mhm.
Und die Eltern haben natürlich auch geschimpft, ne, weil die dann teilweise mit so einem kranken Kind da irgendwo auf dem Dorf von Schleswig, was weiß ich wo, dann halt viel weiter in die Klinik nachts fahren mussten. Also das, ja.
Aber was ich schon empfinde, ist durch den Podcast, also weil das auch irgendwie so Freunde hören und auch Patienteneltern, oder ich sag mal einfach Eltern, dass schon viele einen darauf ansprechen und sagen, aha, das wussten wir zum Beispiel gar nicht, dass man jetzt irgendwie sowas wie eine Fallpauschale bekommt und dass man dann eigentlich die nächsten 2 Monate, naja, nicht für umsonst, aber für wenig Geld arbeitet. Und da denke ich schon, dass man damit auch so ein bisschen die Augen öffnet, ne? Dass man einfach mal so darstellt, wie wird es überhaupt finanziert, was wird überhaupt wie so ein bisschen bezahlt, was für Auflagen haben wir, ne? Und da habe ich bei dir ja auch irgendwie mal so einen interessanten Podcast gehört, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, da ging es auch um irgendwie Medikamentenausgaben oder Medikamentenverschreibungen im Altenheim, von wegen, also man muss die und die Packung aufschreiben und eigentlich würde ein Blister reichen und es wird so viel Müll geschmissen, was so viel, genau. Und da habe ich auch wieder gedacht, das sind halt Themen, die schon auch hier bei uns, jetzt sage ich mal unter Freunden, die regen schon zu Diskussionen an, ne? Und allein das, finde ich, ist schon auch ein Ziel. Die Öffentlichkeit, die weiß vieles ja gar nicht. Die denken sich ja gut, okay, es ist dann irgendwie so, aber die verstehen ja gar nicht diesen Nonsens und diesen Wahnsinn, der da teilweise geht. Also das finde ich schon auch so als Aufklärungsarbeit irgendwie wichtig.
Ja, und das ist es. Also es ist ja so verrückt und so komplex, dass natürlich auch, ich glaube, das ist mit einem Grund, warum Politik davor die Augen verschließt.
Ja.
Ne? Weil selbst, ich weiß nicht, wie es in euren Kollegenkreis ist, aber ich erlebe auch viele Kollegen, die selbst das System nicht komplett durchblickt haben. Ne?
Ja.
So, und sich einfach damit abgefunden haben und sagen so, weißt du was, ich habe Medizin studiert und lass mich mit allem anderen Scheiß irgendwie in Ruhe. Ne? Und dann gibt's in der Regel irgendwie so eine erfahrene MFA, die das dann irgendwie alles macht und rettet und die darf auf gar keinen Fall irgendwie krank werden, geschweige denn in Rente gehen. und das hat früher irgendwie noch einigermaßen geklappt, weil das System auch, ich sag mal, fehlertolerant ja durchaus ist. Das geht aber heute nicht mehr, weil wir natürlich auf der einen Seite kaum steigende Einnahmen haben. Also auch jetzt ist ja, ich meine, der GKV-Spitzenverband hat jetzt ja einen Kahlschlag angeboten, dass die Arztleistung seit diversen Verhandlungen mit 0 € bewertet wird, ist irgendwie auch klar, ne? Das heißt, wir haben irgendwie Steigerungen, die bewegen sich im Cent-Bereich. Und müssen aber auf der anderen Seite irgendwie Digitalisierung, steigende Personalkosten, steigende Mieten, steigende Energiekosten finanzieren. Dass das nicht aufgeht, das ist irgendwie allen bewusst. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das langfristige Ziel ist. Also aktuell agiert Politik so, als ob sie sich von der flächendeckenden medizinischen Versorgung in ambulanter Form mit einer flächendeckenden Anzahl von Arztpraxen, als ob die sich davon verabschiedet haben. So, und dann wollen die so irgendwelche Level 1i-Krankenhäuser und Diagnostikzentren, aber dass irgendwie die Bevölkerung irgendwie zu, ich sag mal, in einem Umkreis von irgendwie 20, 30 Kilometern irgendwie eine ärztliche Versorgung bekommt, ich glaube, davon hat sich Politik verabschiedet. Das hat nur noch keiner laut gesagt. Ja.
Ja, das sehe ich aber auch genauso. Das denke ich auch tatsächlich. Mich hat gestern auf einer Familienfeier jemand gefragt, der sich niederlassen will, allerdings als Neurologe und Psychiater, und sagte so: Mensch, was hältst du denn davon? Was meinst du denn, was eigentlich jetzt in der Zukunft so werden wird? Und ich habe echt ein bisschen nachgedacht, und ich bin jetzt in meinem dritten Jahr der Niederlassung und habe das Gefühl, okay, so langsam pendelt sich das irgendwie ein. Aber ehrlich gesagt habe ich ihm gesagt, wenn du mich fragst, wird es das zumindest bei uns Kinderärzten, glaube ich, in der Zukunft nicht mehr geben. Weil wer will dieses Risiko auf sich nehmen? Ja, es ist diese Selbstständigkeit bedeutet ja, es ist immer irgendwas. Wie du schon sagst, ich habe drei Kinder, deswegen mache ich keine 40-Stunden-Sprechstunde. Aber eigentlich sitzt man ja schon immer dann noch abends am Computer. Man hat die Verantwortung für die MFAs, fürs Personal. Und ich glaube, es wird immer weniger Leute geben, wenn die Politik so weitermacht, die sagen, okay, ich gehe das Risiko ein, sondern dann lasse ich mich halt im MVZ anstellen.
Ja.
Also, wo glaube ich, wird es werden? Leider. Leider muss man ja mal sagen.
Ja, und genau. Und wenn man das mit, also es gibt ja einen erheblichen Unterschied zwischen der Arbeit eines Niedergelassenen und einem angestellten Arzt, wo das MVZ an einem Krankenhaus angegliedert ist, ne? Also das Städtische Klinikum Dortmund, was jetzt ja kein kleines Haus ist, ne, ist ein Maximalversorger, hat schon etliche MVZs. Das kardiologische MVZ funktioniert irgendwie auch ganz gut. Kann man sich auch vorstellen, eine Kardiologie ist so, wie sie ambulant betrieben wird, ehrlicherweise eine Auftragsmedizin, Echo und Herzschrittmacher auslesen und fertig. Und was anderes machen die sowieso nicht mehr. Das soll jetzt kein Kardiologen-Bashing sein, aber ich meine, das ist, ne, das verlangt ja das System irgendwie auch so. Und dann haben die sich gedacht, ach, da ist so viel Bedarf, wir machen auch nochmal ein hausärztliches MVZ auf. Ja, das hat 5 Jahre lang rote Zahlen geschrieben und im fünften Jahr haben sie es dann geschlossen. So, warum macht das so? Ne? Weil du, deshalb, ich, also ich bewundere gerade alle Kolleginnen auch mit Kindern, weil ich sehe, wie es bei uns läuft. Ne? Ihr habt schon festgestellt, wir haben eine relativ große Praxis. Mein Kollege hat erwachsene Kinder, ist geschieden, da erzähle ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel. Und ich bin Single, habe keine Kinder so. Das heißt, hier sind zwei Leute, die sich zu 100% mit der Praxis identifizieren. Und das kommt halt regelmäßig vor, dass wir beide jeweils, jeder in seinem eigenen Zuhause abends auf der Couch sitzen und Fußball gucken, Champions League, keine Ahnung, ja. Und dann kommt nochmal so eine WhatsApp und der so: Du, habe ich übrigens gerade gesehen, ist das nicht was für uns? Oder du, mir ist gerade noch eingefallen, dass wir müssen uns noch drum kümmern. So, und dann werden Sachen nochmal eben nachgeguckt, dann werden nochmal Softwareprogramme geguckt oder was weiß ich nicht. Und das kannst du machen, weil wir abends die Kapazitäten haben und natürlich auch keiner da ist, der irgendwie sagt so, ah, wann hast du denn nicht mal Feierabend oder so. Und wenn ich sehe, wie viel Dirk und ich außerhalb der reinen Patientenversorgung an Praxismanagement betreiben, nochmal einen Kaffee trinken gehen, abends essen gehen, uns am Wochenende nochmal irgendwie treffen und sagen, du, wir müssen nochmal über die Organisation nachdenken, wie können wir das und das verbessern? Oder wir haben Rückmeldung von den MFAs bekommen, dass irgendwas nicht gut klappt oder so. Das ist in unserer Wahrnehmung gar keine Arbeitszeit. Ja, das ist Freizeit, weil wir uns irgendwie gut verstehen und weil wir das dann irgendwie das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Aber streng genommen ist das natürlich Arbeitszeit. Und deshalb
Arbeitszeit,
frage
ja.
ich mich immer, wie niedergelassener das machen, die halt privat auch in natürlich in familiären Strukturen ja auch eingebunden sind, was ja auch richtig ist und schön, aber eben auch eingebunden. Ja.
Ich glaube, du bist halt auch ein Typ, also den Dirk kenne ich jetzt nicht, aber du bist ja auch so ein Typ, du schätzt ja auch irgendwie so ein bisschen dieses Unternehmertum, ne? Ich glaube, du siehst dich ja nicht nur irgendwie da als Ärztin und als ethisch komplett korrekt und aufopfernd, sondern eben auch so ein Unternehmen zu leiten und da so Optimierungen zu schaffen und so. Und ich glaube, das haben wenige. Und ich glaube, die sich jetzt irgendwie noch niederlassen wollen oder wie auch immer, die müssen das mitbringen. Also
Ja,
muss
das stimmt. Ja.
tatsächlich auch noch mal irgendwie, ob es ein BWL ist, weiß ich nicht, aber wir hatten auch einen Podcast mit dem Kinderarzt aus Cuxhaven, der wirklich da auch so ein Unternehmen draus gemacht hat, ja, und ich glaube, wenn man so jemanden hat, so eine Expertise, dann läuft das und was mein Mann immer so schön sagt, diese Ethikfalle, dass man alles auch für umsonst macht und auch wirklich, ja, nur damit es jedem gut geht und damit alle irgendwie profitieren. Und auch gerade bei Kindern ist es ja so, klar kümmert man sich ums kranke Kind. Und dann sagt man natürlich nicht, ja, wie kriege ich nur 10 Euro? Weiß nicht, ist nach 5 Minuten Schluss. Nee, macht man nicht. Man guckt sich das auch eine Stunde an. Das ist aber eigentlich eben, ja, das ist das, was einen dann doch auffrisst, ne? Und irgendwie.
Ja, aber ich glaube, das, also Katrin, ich glaube, das wird passieren.
Ja.
Genau das wird passieren, ja. Weil de facto sieht mein Kassensitz sieht 25 Stunden Patientenkontaktzeit in der Praxis vor. Ja,
ja.
Da komme ich natürlich massiv drüber. Wenn aber wenn das weiter so geht, dass Politik uns widerspiegelt, ach, die Regresse, das sind Einzelfälle, ne? Wie jetzt 500.000, wo de facto ja kein Schaden entstanden ist, sondern der Kollege einfach sich's nur leicht gemacht hat und statt seiner persönlichen Unterschrift einen Stempel drunter gesetzt hat. Oder jetzt der Hautarzt, der sitzt oben bei euch, der Hautarzt Dr. Brinker im Emsland, kenne ich zufällig um ein paar Ecken, weil der eine ganz kurze Zeit lang, als er einen Kassensitz für Dermatologie gesucht hat, war der bei uns mit einer Privatpraxis niedergelassen. Total engagierter Typ und es gibt halt nicht überall Facharztsitze für Dermatologie. Ne? So, und jetzt ist er da in einem Flächenland, versorgt doppelt so viele Patienten wie der Durchschnitt seiner Kollegen, hat eine offene Sprechstunde, wo die Leute morgens Schlange stehen, ja, ackert und rödelt und macht und tut und hat jetzt 30.000 Euro Regress, weil er zu viele Medikamente aufgeschrieben hat, weil er zu viele Patienten behandelt. Das kann ja alles nicht wahr sein. Und solange das aber so ist, ne, solange das so ist, da reden wir, de facto reden wir da über Entbudgetierung. Ne?
Ja.
So, solange das so ist und Kassen auch noch weiterhin die mehr erzählen, die Ärzte würden sich die Taschen vormachen und mittwochs nachmittags irgendwie Golf spielend irgendwie ein Aperölchen trinken, so ungefähr.
Ja, und ja, dann bin ich auch so auf dem Vorwärts.
Ja, genau.
Stehen, ne?
Also dann bin ich auch irgendwann so weit, dass ich sage, liebe Kassen, ja, aus meinen 40 Stunden mache ich jetzt 25. Ja, dann wird es auch bei mir irgendwann die Wartezeit geben. Ich kann es dann aber nicht mehr ändern. Und wisst ihr was? Außer uns ist irgendwann auch keiner mehr da.
Genau. Mhm.
Ja.
Ja. Naja, oder wie es ja viele Kollegen machen tatsächlich, auch unser einer Kollege, mit dem wir einen Podcast gemacht haben, der hat halt einen halben Kassensitz abgegeben und behandelt halt auf den anderen halben Kassensitz halt nur Privatpatienten. Das ist ja aber auch wieder was, wo du sagen musst, ja, willst du das jetzt wirklich? Kann man das denn mit seinem ethischen...
Ja, aber da ist wieder die Ethikfalle. Genau da ist wieder die Ethikfalle.
Ja.
Und hör mal,
genau.
Das kann ich dir sagen, in diese Falle musst du nicht mehr tappen. Warum? Weil mittlerweile die Barmer und die TK sogenannte Kostenerstattungstarife anbieten. Das heißt, du rechnest nach GOE ab, der Patient kriegt die Rechnung und der reicht die bei der Kasse ein. So, bisher sind das nur die beiden Kassen, die haben. Aber selbst mein Kollege, der in sich ruht, Dirk, der ruht wirklich in sich. Der ist nicht aus der, also ne, wenn ich so hochgehe, ne, wir können auch immer, wenn irgendwas scheiße läuft, dann spielen wir immer Good Cop, Bad Cop. Die Rollen sind immer gleich verteilt. Ich bin immer Bad Cop. aber selbst der hat schon gesagt, ey Laura, wenn uns das alles zu bunt wird, dann geben wir die Kassenzulassung irgendwie ab. Ja, dann machen wir hier nur noch GOE und sagen den Patienten, sie sollen sich mal in Kostenerstattungstarife irgendwie reinfinden und dann lassen wir das irgendwie. So, und das glaubt ja immer keiner, dass die Kollegen das ernst meinen, aber es machen immer mehr Kollegen. Und immer mehr Kollegen, die, ich sag mal jetzt nicht so wie wir, irgendwie relativ jung dabei sind, sondern die jetzt irgendwie 60 sind, ja, die sagen, ich mache aber nicht bis 67, ich hau jetzt schon mit 62 in den Sack.
Mhm.
Ja, das ist.
Aber ich frage mich halt bei der ganzen Sache immer, ich stelle mir so oft die Frage, wie können wir denn, und das ist ja dann aber tatsächlich nur bei uns Pädiatern, wie können wir denn diese Eltern mit ins Boot holen? Weil die sind ja diejenigen, die eigentlich meiner Meinung nach mit uns dann nochmal auf die Barrikaden gehen würden, weil es geht ja um ihre Kinder. Es geht ja irgendwie um das Wertvollste, was sie da haben. Und die meisten Eltern wissen ja gar nicht, dass die kommen einmal im Quartal, dann kann ich die Pauschale abrechnen, wenn das Kind dann noch zufällig eine chronische Erkrankung hat, juhu, dann haben wir die Chronikerpauschale. Wenn sie das zweite Mal kommen, die zweite Chronika, super, da kriege ich noch Geld für. Wenn ich dann ganz gestresst bin, kann ich mir noch irgendwas Sozialpädiatrisches aufnehmen. Wenn die Mutter mit ihrem zweijährigen Kind danach aber irgendwie noch fünfmal kommt, weil es ständig Husten und Schnupfen hat, was ich ja super gerne mache, das ist mein Job. Also das am Patienten liebe ich. Ich behandle dann ja umsonst und das wissen die ja mal gar nicht. Da gucken die einen ja an und sagen, jetzt haben sie ja wieder an mir verdient und meinen, nee.
Also ich glaube, ich habe einen Kollegen, der hat das auch schon mal transparent gemacht. Also ich kenne jetzt eure Zahlen nicht, aber für uns sieht die Kasse im Quartal 9 Minuten Arztzeit vor.
Ja.
Und das kann man ja auch einfach mal transparent machen.
Ja, hat
Ja.
der eine Mann hat das gemacht. Der ist auch im BVKJ sehr engagiert. Er
Ja.
hat gesagt, also es gibt halt nicht ein Menü mit 3 Gängen, sondern ganz
Ja.
normal Gulasch sozusagen und der Rest
Ja.
zugebucht werden. Ne? Also
Genau.
ist schon, ja, also ich sehe es genauso und ich bin auch der Meinung, dass man das transparent machen muss. Und ich glaube auch tatsächlich, viele, also einige können sich das auch leisten, das zu bezahlen. Ich meine, es sind irgendwie die Kinder, es ist das höchste Gut. Und das heißt ja nicht, also oder sagen wir mal so, man kann den Eltern auch teilweise sagen, das mache ich manchmal auch, wenn die jetzt halt sagen, sie wollen das und das Rezept und das wollen sie jetzt auch unbedingt, meinetwegen ein bisschen Ergotherapie und dann braucht es natürlich auch eine Diagnose und dann sage ich schon, wenn ich jetzt hier nicht wirklich eine gute Untersuchung mache und auch die passende Diagnose stelle, dann kommt die Kasse irgendwie in 5 Jahren und sagt, hören Sie mal, Frau Graf, was haben Sie da Ergotherapie irgendwie aufgeschrieben? Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie nochmal 60 Einheiten a 700 € oder so. Und viele Eltern schlucken, stoppen und sagen, ach so, ja, erstmal so teuer ist das, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was man transparent machen muss, weil auch wenn man bei den Kindern natürlich immer alles, ja, die Förderung so gut wie möglich, aber auch das, das kann sich das Gesundheitssystem auch in dem schon eigentlich nicht leisten, ne? Und
Ja, ich würde, also in der Pädiatrie, glaube ich, haben wir noch mal ein besonderes Problem, weil da haben wir so viel falsch gemacht in den letzten Jahren, dass das, glaube ich, nicht in der, also das ist halt nicht eine ärztliche Aufgabe, ne? Also die Tatsache, dass die Kinder, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht genauer die Zahlen und wenn, habe ich sie auch nur veraltet, aber die Anzahl von Stunden, die Kinder mittlerweile sitzend verbringen, wenn was in der Schule gestrichen wird, dann ist es in erster Linie der Schulsport. Also Kindern ist ja also ich würde ja sagen, quasi eigentlich nur bis heute, aber in der Corona-Pandemie war das auch noch ja so extrem. Kindern ist ja vor allem immer eins vermittelt worden, ihr müsst funktionieren. Bis so weit, dass man gesagt hat, die Schule bereitet nicht genug auf irgendwie die Wirtschaft vor. Also Kinder sind vor allen Dingen in der Politik immer instrumentalisiert worden, ohne die Bedürfnisse wahrzunehmen. Und wenn wir Bedürfnisse wahrgenommen haben, dann aus meiner Sicht in einem völlig falschen Verständnis von Bedürfnissen. Und dann heißt es nämlich irgendwie plötzlich, wir setzen keinen Rahmen und keine Grenzen mehr. Da ist dann, also wenn Eltern es nicht schaffen, ihrem Kind irgendwie zu vermitteln, dass eine Sportart dazu gehört, wie man irgendwie eine Schere hält, wie man irgendwie einen Stift hält, dann muss plötzlich der Ergotherapeut kommen. Ich weiß jetzt nicht, also ich kenne mich damit zu wenig aus und ich weiß natürlich, dass sich Wissen weiterentwickelt und auch Diagnostik weiterentwickelt. Und trotzdem, ich hoffe, ich löse keinen Shitstorm aus, könnte ich mir gut vorstellen, ich formuliere es bewusst vorsichtig, dass wenn ich nicht Baujahr 1982 gewesen wäre, sondern 2002, dass der Kinderarzt auch auf die Idee gekommen wäre und gesagt hätte, ah nee, aber die Laura ist ja auffällig und vielleicht hat die nicht ein ADS oder ein ADHS oder keine Ahnung. So, und 1982 war die Nummer aber anders. Da hieß es, Frau Dalhaus, also zu meiner Mutter, Frau Dalhaus, geben Sie der Laura mal Fencheltee und schenken sie der jeden Ball, den sie finden können, und sagen sie ihrem Mann bitte, der soll einen Basketballkorb an die Garage zimmern. So, und jetzt kann man sich vorstellen, wie ich aufgewachsen bin, nämlich auf dem Land, wo es eine große Garage gab, die dann irgendwann auch einen Basketballkorb hatte. Und da, wo ich früher gespielt habe, und wir sind irgendwie auf Garagendächer geklettert, und da stand keiner daneben und hat gesagt, ihr dürft das nicht und das ist gefährlich und was weiß ich nicht. Also man hat uns damals gelassen, und das geht aber heute alles nicht mehr. Erstens gibt es Ganztagsschule, zweitens müssen, also gefühlt haben die Kinder viel weniger Freiraum, um sich zu entwickeln. Ja, einfach ja. Nur so zu sagen, so, ach, Laura ist halt ein Zappel, Philipp, gib dir einen Fußball und schick die mal raus auf den Wendehammer spielen. Ja, und die kamen dann wieder, wenn es dunkel ist. Das ist ja heute, ist das ja utopisch. Und ohne Fachfrau zu sein, vielleicht, mich würde da eure Meinung mal zu interessieren, aber ist es nicht vielleicht so, weil wir so eine Umgebung für die Kinder geschaffen haben, werden sie ehrlicherweise auch immer kränker und immer weniger resilient? Ist jetzt mal so eine ganz mutige These von mir.
Ja, also, aber das ist tatsächlich so. Das sehe ich genauso. Also ich habe 3 Kinder und der größte ist jetzt 17, die kleinste ist 8. Und wenn ich das in der Praxis immer mitbekomme, also bei uns ist die Regel, ein Sport in der Woche muss jeder machen. Das ist so. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und wenn ich das in der Praxis jetzt immer so mitbekomme, denke ich dann manchmal so, boah, ich möchte die Zeiten der Eltern heutzutage aber auch nicht mehr miterleben. Also es wird ja nichts mehr für die Kinder getan. Ja, also ich habe da teilweise wirklich heulende Mütter in der Praxis sitzen, die dann sagen, ja, ich muss eigentlich arbeiten gehen, aber ich habe keinen Kindergartenplatz. Die kriegen hier alle keine Krippenplätze bei uns in Kiel, ja. Und die dann sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also das ist bei uns hier wirklich eine Katastrophe teilweise. Und das mit der Bewegung sehe ich genauso. Viel schlimmer finde ich tatsächlich, das hatten wir jetzt gerade letztes Jahr mit unserer Fachärztin auch gehabt. Wir haben ja tatsächlich die Initiative Medienfrei unter 3. Das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Wir haben so viele Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, meiner Meinung nach, die nicht davon kommen, weil die eine Sprachentwicklungsstörung haben, sondern weil die vor dem Handy geparkt werden. Ja, also weil die schon unter 3 dann vor der Glotze sitzen und weil da nicht mehr vorgelesen wird, weil da kein Hörbuch mehr gehört werden soll. Und ich weiß auch nicht, wie wir es lösen können, aber ich glaube, viel ist halt, das haben wir auch schon mal gesagt, fehlt halt dieses Dorf. Ja, bei dir war das dann vielleicht die Oma, bei mir war es auch die Oma. Und da geht es ja nicht nur um diese Bewegung und die Sprache, sondern ja auch um die Krankheiten. Ja, also teilweise kommen ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn alte Menschen kommen, vielleicht schüttelst du auch mal mit dem Kopf und sagst, okay, war das jetzt ein Grund, zum Arzt zu gehen? Wir haben, wenn man ganz ehrlich ist, ich berate die Eltern trotzdem gerne, ja oft Eltern, wo wir denken, okay, das hat früher die Oma gelöst, ne? Die hat dann gesagt, okay, alle 3 Stunden Waden wickeln und zum Arzt gehen wir, wenn es gar nicht mehr geht.
Ja.
Also.
Ja, ja. Also ich sehe es genauso. Also einmal das mit den Krankheiten, dann mit der Bewegung, dann mit dem Handy. Ich glaube, da kommt einfach super viel zusammen. Und dann ist da einfach auch so eine riesige Unsicherheit, ne? Und man googelt alles und man gibt ein paar Symptome ein und dann kriegt man irgendwie gleich eine Diagnose an den Kopf geschmettert. Und auch zu diesen Diagnosen wie ADHS und so. Ich glaube, manche Kinder haben es natürlich wirklich. Und vielleicht haben es auch einige, und es ist aber gar nicht so wichtig, dass man es diagnostiziert, sondern eher der Umgang mit dem Kind, ne? Wie mit dir und dem Ball und so weiter. Und die machen trotzdem ihren Weg. Aber es findet einfach so viel Verunsicherung statt, ne? Ich meine, dann sagt irgendwie die Erzieherin, Mensch, das Kind würde ich mal angucken lassen, weil klar ist das Kind mit vielleicht einem ADHS nicht so gut sozialisierbar und vielleicht ein bisschen aufwendiger auch zu betreuen als eins, was da immer schön sitzt und alles macht. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, es gibt wenig Erzieher, es kann wenig auf die Kinder irgendwie eingegangen werden. Wer geht schon mit einer Horde von 30 Kindern irgendwie alleine raus? Wahrscheinlich niemand, weil er Angst hat, dass sich einer am Bein bricht, der nächste springt irgendwie sonst wo runter und ja auch zurecht. Und auch da wird ja nicht rein investiert. Also es wird ja nicht gesagt, komm, wir brauchen irgendwie, es wird gesagt, wir brauchen Erzieher, aber es wird nicht umgesetzt. Ich glaube, da fängt das von klein auf an, dass es immer, bis es irgendwann dann sozusagen explodiert und alle sind irgendwie so ein bisschen überfordert damit und dann geht man halt zum Arzt und guckt mal, genau, was kann der jetzt richten, ne? Welche Therapien können wir machen und welche Ratschläge können wir einholen? Und das finde ich, das ist schon immer, immer mehr geworden. Also, dass man manchmal denkt, meine Güte, man ist irgendwie so, ist bei dir bestimmt auch so, dass du bist ja auch so manchmal der Mensch für alles, sage ich mal, und nicht nur für...
Ja, klar, ich gucke mir auch Sonnenbrand und blaue Flecken an, natürlich. Ne? Ja, ja, klar.
Genau, aber auch die Psyche wahrscheinlich, meinst du?
Ja, sicher.
Viele, wo du denkst, okay, ja gut, okay, dann muss ich jetzt doch nochmal 10 Minuten länger reden, weil man denen irgendwie helfen will, aber irgendwie fragt man sich, okay, so was kommt als nächstes? Ne? Wir beraten dazu ja noch zu Fahrradsitzen und Schuhen, ob Knöchelbruch oder nicht. Und genau, und so wird es immer mehr und mehr. Ja? Und ja, und dann versucht man sich irgendwie nochmal so abzugrenzen und sich zu überlegen, okay, ich bin eigentlich Kinderarzt, aber man hat das Gefühl, das gehört jetzt alles irgendwie dazu. Und ja, das finde ich, wird immer aufwendiger und tatsächlich auch, ich finde es auch sehr anstrengend manchmal, diese Beratung zu leisten. Und es wird sehr wenig Eigenverantwortung übernommen, warum auch immer. Es wird eher so ein bisschen abgegeben und genau gesagt.
Ja, aber vielleicht auch aus einer Angst heraus, was falsch zu machen und irgendwas zu verpassen. Ne?
Genau.
Also wenn ich das auch sehe, ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Laura, du hast gut reden. Klar, ich war irgendwie in der Schule ganz gut, offensichtlich, wenn das mit dem Medizinstudium geklappt hat. Nichtsdestotrotz war sowas kein armfüllendes Thema. Und also auch die bei uns aus dem Jahrgang, die jetzt keinen Bomben-Abi gemacht haben, aus denen ist, aus allen ist was geworden. Und auch der, wo, also das war halt irgendwie auch noch, okay, ja, in der Schule ist der nicht so gut, der macht, der wird halt dann mal irgendwie, macht der was Handwerkliches oder so. So, und jetzt, ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber die Idee, also jeder muss Abitur machen, jeder muss ein Bombenabitur machen, jeder muss studieren. Und es gab halt mal eine Zeit, und die habe ich zumindest auch noch erlebt, wo irgendwie völlig klar war, pass mal auf, Kinder sind unterschiedlich und so wie das System Schule funktioniert und das, was Schule auch verlangt, da ist halt nicht jeder gleich gut und das ist auch in Ordnung. So, ist völlig in Ordnung. Es ist der Großteil meiner Mitschülerinnen aus der Grundschule sind damals nicht zum Gymnasium gegangen und das wurde auch extrem unterstützt, weil man dann auch gesagt hat, ach komm, und wenn sich dann nachher doch noch herausstellt irgendwie, dann kann die ja immer noch mal von der Realschule zum Gymnasium wechseln. So, heute wird auf Gedeih und Verderb irgendwie und das Abitur durchgeprügelt, egal ob jemand irgendwie gerne lernt und gerne am Schreibtisch sitzt oder nicht. Ich finde, die Umgebung ist wenig kinderfreundlich. So, vielleicht würde ich es so mal ausdrücken. Also einfach so, es müssen halt Ansprüche erfüllt werden und ob die nur zu dem Kind passen oder nicht, ist irgendwie sekundär. Und ich glaube, also wenn man jetzt mal so ganz kritisch sein möchte, ich glaube, dass unsere Gesellschaft niemals einen Albert Einstein, einen Mozart oder einen Beethoven irgendwie hervorbringen kann, weil wir den Kindern überhaupt gar keine Chance lassen, solche Talente zu entdecken, zu entwickeln, zu verfeinern und darauf irgendwie zu setzen. Und das finde ich eigentlich, also für so ein ursprüngliches Land der Dichter und Denker, finde ich das irgendwie so ein bisschen traurig.
Ich höre raus, also du hättest auch, auf jeden Fall bist du auch eine gute Kinderärztin. Genau.
Nee, ja. Dafür bist du ungeduldig. Ich kann nicht gut mit Kindern.
Um nochmal auf das Praxisthema zurückzukommen. Ja. Hast du viele, versorgst du bei dir auch viele Kinder oder Jugendliche, weil es auch nicht so viele Kinderärzte gibt vielleicht?
Unterschiedlich. Also was ich viel habe, weil ich Zusatzbezeichnung Sportmedizin mache und selbst im Handball total verwurzelt bin, kommen sehr, sehr viele Jugendliche mit Sportverletzungen einfach. Aus zweierlei. Erstens, weil die beim Orthopäden so schnell nicht einen Termin kriegen und zweitens, weil sie festgestellt haben, dass ich das auch behandle. Also auch da ist eine pure Wahrnehmung, da habt ihr auch eine größere Expertise, aber in meiner Wahrnehmung gibt es heute schon deutlich mehr 12-, 13-, 14-Jährige, die sagen, ich gehe nicht mehr zum Kinderarzt, weil die einfach, also wenn ich die sehe, dann denke ich, die sind 18 oder so und dann gucke ich irgendwie, oh nee, die ist 14. Also das ist immer früher und die nehmen wir dann auch. Also wenn die sagen so, ey, ich fühle mich irgendwie beim Kinderarzt nicht mehr wohl, weil ich möchte irgendwie nicht mehr mit Zweijährigen im Wartezimmer sitzen, dann nehmen wir die. Wo wir das ungern machen, weil das ist ja auch ein never ending eine never-ending story ist ja die Transition von chronisch kranken Kindern in die Erwachsenenmedizin. Ne, ihr könnt ja in jede Spezial-Uniklinik Ambulanz überweisen. Dann kommen die Eltern zu mir und dann sage ich, ach so, und sie brauchen jetzt übrigens einen Facharzt für Orthopädie, einen Facharzt für Neurologie, einen Facharzt für Neurochirurgie. Und die wiederum können ihnen dann die Überweisung geben zur Spezial-ASV-Ambulanz, was weiß ich nicht, Uniklinik, irgendwas. Also die lassen wir immer so lange, wie es geht, beim Kinderarzt. Einfach aus versorgungstechnischen Gründen. Und ja, die J1 und 2, die ist eh dabei, ne? Und Jugendarbeitsschutzuntersuchung und so, das läuft natürlich schon. Und was ich auch mache, weil ich im ersten Leben Chirurgin bin, ist hier so Grünholzfrakturen und so. Also ich sag mal so, alles, was Chirurgie ist bei Kindern, mache ich auch. Das hängt aber mit meiner ersten Ausbildung zusammen. Weil bei den Internisten ist das ja sehr stark getrennt, ne? Und die Chirurgen, die trennen nicht in der Altersgruppe. Also wir haben ja den Blinddarm operiert und die Grünholzfraktur und die Kirschnadräte irgendwo reingemacht. Also das, ja, genau.
Ganz kurz, du hast es erwähnt, Jugendarbeitsschutz würde mich jetzt mal tatsächlich interessieren. Wie berechnet ihr denn so eine Jugendarbeitsschutz?
Ja, das ist ein leidiges Thema, ich weiß. Genau, also der BVKJ hat ja da so ein wunderbares Papier rausgegeben, was ich sehr unterstützenswert finde. Und es ist ja auch so, dass dieser Vertrag, der besteht zwischen der KV und dem Arbeitsministerium. So, und diesem Vertrag, den sind wir als niedergelassene Ärzte nicht automatisch beigetreten. Also die KV empfiehlt irgendwie, liebe Ärzte, macht die Jugendarbeitsschutzuntersuchung und dafür gibt es im Übrigen eine Ziffer. Das ist ja keine EBM-Ziffer, sondern das ist in der Tat, zumindest bei uns im BL, ist das ein Vertrag zwischen der KV und zwischen dem Arbeitsministerium. Und die Kinderärzte haben bei uns ein Schreiben herausgebracht, dass die J1 und 2 seit 1900, seit wann gibt es die? 68, 64, 72? Ja. Irgendwie sowas.
Ja.
Seitdem es die gibt, ist die nicht angepasst worden. Ja. Die ist einmal von D-Mark in Euro umgerechnet worden und das war's. Mhm. Und deshalb ist die Kostendeckung nicht
Euro gezogen. Sind das.
Ja, genau.
25 Euro kriegen wir für die Untersuchung.
Ja, und bei uns machen die Kinderärzte nicht mehr. Mhm. Und wir machen es so, dass wir bei den Jugendlichen, die eh schon bei uns Patienten sind, machen wir die, aber nicht für Externe. Und die Kinderärzte schicken die, entweder wenn die Jugendlichen einen größeren Betrieb machen, schicken die in der Tat zum Betriebsarzt, von der machen, verweisen an den öffentlichen Gesundheitsdienst oder schreiben sie dem Arbeitsministerium oder wie auch immer. Es gibt echt Grenzfälle, wo dadurch der Ausbildungsbeginn gefährdet ist. Nichtsdestotrotz, ich kann das total verstehen. Insbesondere, also bei uns ist das natürlich sowas, was unter ferner Liefen läuft. Ne? Das ist eine Mischkalkulation. Ich mache 100.000 Dinge, womit ich kein Geld verdiene. Also Beispiel, wenn ich eine Wunde nähe, habe ich Kosten von 13 Euro und ich kriege 7 dafür.
Ja.
Die Jugendarbeitsschutzuntersuchung ist auch was. Noch ist aber unsere Mischkalkulation so, dass ich das akzeptiere. Das geht bei euch sicherlich nicht.
Mhm.
Weil wir natürlich auch im Gegensatz zu euch haben wir ja im Sprachjargon nennen wir das ja Verdünnerscheine. Also den 32-Jährigen mit Schnupfen, ja, da brauche ich 2 Minuten für, dann kommt der einmal im Quartal. Für den habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 40 Euro gekriegt oder so. Mit dem mache ich natürlich Plus. Und solange diese Mischkalkulation aufgeht, bin ich bereit, diese Mischkalkulation mitzutragen. Das ist aber dabei zu kippen. Und wenn das kippt, dann müssen wir natürlich die Leistungen streichen, die nicht mehr kostendeckend anzubieten sind.
Ihr viel, diese Igel-Leistung, die ihr so durch die Bank weg anbietet. Ich weiß nicht, wie es bei Allgemeinärzten ist. Da musste ich jetzt noch nie irgendwas bezahlen, aber macht ihr da?
Genau, also wir machen es extrem wenig, aber es wird nachgefragt. Das meiste, was bei uns geigelt wird, ist PSA und Vitamin D.
Okay.
Und bei Vitamin D ist eigentlich mein Standardspruch, das ist ja relativ teuer, also in unserem Labor irgendwie 28 Euro und. Ich sage immer, nehmen Sie die 28 Euro, gehen Sie zu BM und kaufen sich davon Vitamin D-Präparate. Aber auch das ist ja, das ist wahrscheinlich wie bei euch mit den Eltern so, ach, ich möchte es gern wissen. Die Leute wollen schwarz auf weiß und sind mit diesem, also wir haben ja irgendwie gelernt in der Medizin, wenn etwas keine Konsequenz hat, dann kannst du es dir auch sparen.
Ja.
Dazu sind aber immer weniger Menschen bereit. Also auch so Diskussionen so, ich glaube, ich habe eine Laktoseintoleranz. Immer wenn ich Milch trinke, kriege ich Bauchschmerzen und Durchfall. Jetzt habe ich minus L-Milch gekauft, jetzt geht es mir gut. Kann ich das mal testen lassen? Die Gastroenterologie steht unfassbar unter Druck. Ne? Wir haben bei uns, also ist die Versorgung komplett zusammengebrochen, auch über die 11.6, 11.7 gelingt nicht. Insofern verweigere ich derartige Überweisungen auch und sage, wissen Sie, Sie haben die Diagnose ja selbst schon gestellt. Das formuliere ich dann ein bisschen eleganter. Der Inhalt bleibt aber gleich und trotzdem gibt es nicht wenige Patienten, die damit nicht zufrieden sind.
Ist bei uns auch.
Ja, und ja, das muss man dann irgendwie alles, ich sag mal, aushalten. Ne? Also ich habe auch schon Patienten gehabt, die für 300 Euro bei uns Labor bestimmt haben, weil ich mir das auch nicht nachsagen lassen will, sage ich immer, Sie können das machen. Der Labormediziner verdient ganz viel daran. Ich verdiene auch noch ein bisschen daran. Ich möchte aber nicht, dass Sie sich hier falsch beraten fühlen. Mhm. Und dann gibt es aber trotzdem Leute, die sagen, ja, ich will das jetzt. Ne? Mhm. Und umgekehrt gibt es aber Sachen, die empfehle ich, die ich auch für sinnvoll erachte, die aber keine Kassenleistung sind. Das gibt es auch im Bereich der Hilfsmittel. Ja, hatte ich heute noch. Muskelfaserriss im Oberschenkel sieht als Kassenleistung eigentlich die Therapie vor, dass ich vom Fuß bis zur Leiste im Prinzip das Bein wickele. Ja, ist unfassbar unkomfortabel. Und es gibt aber, ich sage es jetzt einfach mal vom Bauerfeind, so eine schöne Myotrain-Bandage. Kostet irgendwie 100, 120 Euro, ist definitiv keine Kassenleistung. Mhm. Sondern sage ich das, ja, wenn das so ein ambitionierter Sportler ist, dann schlucken die immer. Ja, dann beschränke ich mich auf die Beratungsleistung und sage, das hängt jetzt davon ab. Ja, ist halt auch von alleine, es geht halt mit der Kompression, geht es halt schneller. Und was sie jetzt machen, bleibt ihnen überlassen.
Ja. Ja, wir reden jetzt fast hier schon eine Stunde.
Ja, unfassbar.
Ja, eine Frage tatsächlich.
Erzähl jetzt.
Wie ist es denn jetzt so abschließend? Ich glaube, du bist ja nun schon länger selbstständig. Würdest du denn das wieder machen? Würdest du einem jungen Menschen, der da vor dir steht und sagt, du weißt du was, ich überlege jetzt da irgendwie Sitz zu übernehmen als Hausärztin, würdest du das wieder machen? Oder würdest du sagen, nee, doch nicht? Also
ich für mich persönlich auf jeden Fall. Aber es stimmt auch das, ich glaube, Katrin, du hattest das vorhin gesagt, also es muss einem klar sein, dass die Niederlassung deutlich mehr ist als Medizin. Und wer nicht bereit ist, sich um Organisationsentwicklung, um Personalverantwortung, um Kostenrechnung, um Digitalisierung, ja. Also man ist ja buchstäblich für jede Glühbirne verantwortlich, wem das zu viel ist, der ist da falsch. Und dann würde ich sagen, ganz ehrlich, lass dich irgendwo anstellen. Ich in meiner Art und Weise, in meiner Persönlichkeit, in meiner Vorstellung, wie gute Medizin funktioniert, bin völlig verdorben für irgendwie einen Chef oder eine Chefin oder wie auch immer. Also das wird natürlich nicht funktionieren. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich sag's jetzt mal bewusst despektierlich, irgendein BWL-Hansel wird mir irgendwie einmal im Monat oder einmal im Quartal sagen, Frau Dallas, Ihre Zahlen sind aber nicht in Ordnung und übrigens, was ist denn hier und Ihr Case-Miss-Index? Also da müsste ich mich irgendwie zusammenreißen, um denen nicht den Mittelfinger entgegenzustrecken. So. Mhm. Und das habe ich natürlich selbst in der Hand. Ne? Also wenn ich feststelle, ja. Laura, die Zahlen entwickeln sich nicht so wie gewünscht, dann ändere ich das so, wie ich das will, ja, und in dem Rahmen, wie ich das irgendwie verantworten kann und so, dass wir uns alle irgendwie in den Spiegel gucken können und ich trete nach wie vor auch in diesen schwierigen Rahmenbedingungen dafür an, ich behandle jeden so, wie ich selbst behandelt werden möchte, wie ich meine Mutter behandle, wie ich meine Schwester behandle, das wird zunehmend schwieriger. Aber das kann ich halt machen, weil ich mein eigener Herr bin und jetzt in unserem Fall mein Kollege Dirk das halt genauso macht. Und die zweite Sache ist, ich würde es nicht alleine machen. Dafür ist es aus meiner Sicht zu anspruchsvoll und zu anstrengend. Und wenn man das zu zweit macht, dann ist das etwas, was wahrscheinlich in der Beziehungsgestaltung ähnlich anspruchsvoll ist wie eine Ehe.
Glaube ich auch.
Ja, also ich habe immer gedacht, das wäre selbstverständlich. Aber in meinem Umfeld sind zig Praxen auseinandergegangen, weil die unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Das kann das Thema Geld sein, das kann das Thema, also es kann auch schon sein, ich bin jetzt auch relativ schnell, ja, ich bin auch, Dirk und ich sind beide in der Lage, Schlachtzahl zu machen und in der Infektsaison 2 Minuten Medizin zu machen und wir hauen da echt einiges durch. So, wenn einer das aber nicht kann und der andere ist aber so einer, dann knallt das schon. Ne? Dann heißt es, hör mal, ich habe aber in einer Stunde 40 Patienten gemacht, du hast in einer Stunde 15 gemacht, das geht irgendwie nicht. So, und das sind alles Fragen, da muss man sich ehrlich machen.
Ja.
Und deshalb kann ich nicht pauschal, ich kann pauschal für mich sagen, ja, ich würde mich auf jeden Fall immer niederlassen. Ich würde auch für kein Geld der Welt mehr im Krankenhaus arbeiten wollen. Aber ob das wirklich für jeden das Richtige ist, ist, glaube ich, pauschal nicht zu beantworten.
Ja.
Das sind gute Abschlussworte. Also das mit der Ehe finde ich super. Und auch, ja, und auch mit dem Unternehmertum. Und du änderst halt was, ne? Also du, ja, schaust dem halt ins Gesicht. Du bringst dich ja auch ein, politisch total, ne? Ich meine, es gibt ja auch, man kann halt immer nur meckern. So wie wir sind auf jeden Fall noch nicht so richtig politisch aktiv, aber immerhin haben wir einen Podcast. Aber ich glaube, dass man überhaupt mal was bewegt, ne? Und das ist echt wichtig. Und das finde ich, ja, bei dir auch so, ja, interessant und irgendwie auch inspirierend, sag ich mal.
Ja, vielen Dank. Aber vielleicht ein Abschlusswort dazu, weil das ist mir schon auch wichtig. Ich bin im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit, das hätte auch niemand geglaubt, aber bin ich sogar zu so einer kleinen Feministin geworden, weil ich festgestellt habe, dass gerade Frauen in diesen verschiedenen Rollen sich unfassbar aufreiben. Und jetzt sagst du auch, ja, dein ganzes berufspolitisches Engagement, ja, aber es gehört ja auch dazu, wenn ich abends nach Hause komme, dann sind da zwei Maine Coon-Kater. Und wenn ich dann abends um 10 oder um 11 erst von irgendeiner Ausschusssitzung vorbeikomme, dann finden die das vielleicht nicht wahnsinnig toll, weil die ein bisschen länger auf ihr Futter warten mussten. Aber sonst ist das kein Problem. So, und jetzt denk mal, Jessica, du sagtest gerade, ne, du hast drei Kinder. So, jetzt überleg mal, was irgendwie eine berufstätige Mutter mit Kindern irgendwie so alles abreißt, ja? Also dann kann ich mich gut und gerne nochmal in eine Ausschusssitzung setzen und nochmal ein Schnittchen essen und feststellen, dass mir meine Hose nicht mehr passt, sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ. Mhm. So, deshalb würde ich das immer relativieren, weil das, genau wie wir eingangs festgestellt haben, die Bedingungen für Kinder haben sich deutlich verändert. Und jetzt haben wir verschwiegen, dass sich eben die Bedingungen für Eltern, für Familie und insbesondere auch für Mütter deutlich verändert haben. Ne? Also als ich groß geworden bin, konnte auch mein Vater alleine noch eine vierköpfige Familie ernähren. Und deshalb, ja, wenn das immer, ja, du machst so viel und engagierst dich so viel, ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das auch dann die Aufgabe von, ich sag mal, uns Kinderlosen, der Gesellschaft was zurückzugeben, wenn es schon nicht eine nächste Generation ist. Nur mal so als Gedanke, weil gerade Frauen da ja insbesondere sehr zur Selbstkritik neigen, wenn er jetzt sagte, ja, wir könnten ja uns ja auch berufspolitisch engagieren, da würde ich sagen, wenn man zieht doch erstmal die Kinder groß.
Ja, das ist ein super Schlusswort.
Aber, ja, es finde ich toll, dass du das so sagst, muss ich sagen, weil bei uns war es wirklich so, dass ich glaube, ich meine, es war genau ein Jahr nach meiner Niederlassung, hieß es hier bei uns im Berufsverband, wir sind ja echt klein, dann BVKJ-Treffen haben wir übrigens morgen Abend wieder, fällt mir gerade ein. Pflöhn hieß es, naja, wir brauchen jetzt neue Leute, so, der eine wollte damit aufhören, und dann sagte unser Praxisvorgänger zu mir und meiner Kollegin, Mensch, das wäre doch toll, wenn ihr das machen könnt, sagte ich, ehrlich gesagt, nee, ich habe drei Kinder zu Hause, ich würde sowas gerne machen, ganz ehrlich,
so.
Ich hätte schon Lust zu, aber schaffe
genau.
Ich Moment.
So, und dann bitte ohne schlechtes Gewissen absagen, das sollen dann die Leute machen, die noch nicht in der Verantwortung stehen,
genau.
Als Mutter von
aber
drei Kindern.
Eine Sache wollte ich aber noch sagen, dass ich es mega gut finde, dass jemand das wie du macht, die jung ist, weil ich habe zum Beispiel eine gynäkologische Freundin, die ganz klar sagt, ey, bei uns da im Berufsverband, die Vorsitzende oder die mich bei der KV da vertritt, die ist jetzt in Rente gegangen. Ja, die kann mich überhaupt nicht vertreten, weil die gar nicht weiß, wie ich selbstständig in der Praxis mit vier Kindern, was ich eigentlich brauche und dass ich eigentlich gucken muss, dass ich noch mehr arbeite, weil im nächsten Januar kriegen die MFAs wieder eine Tariferhöhung und sie sagt, sie findet es manchmal frustrierend. Es ist ja schon gut, wenn Frauen sich engagieren, aber sie meint, es wäre natürlich schön, wenn da jemand sitzt, der nicht in Rente ist, sondern der auch verstehen kann, was man mit kleinen Kindern selbstständig eigentlich braucht. Nämlich zum Beispiel jemanden, den man anstellen kann. Das hat die KV bei uns hier ja auch geändert. Du kannst ja jemanden als Facharzt anstellen, dann für 3 Jahre pro Kind. Das haben sie dann auch wieder geändert und solche Sachen. Von daher ist es schon cool, wenn es so Leute machen wie du, die halt jung sind.
Ja, und ich versuche die Perspektive dann junger Mütter, auch wenn ich die nicht ganz habe, aber ich versuche die dann mit einfließen zu lassen von dem, was ich höre.
Gut, ja, Laura, Vielleicht machen wir das nochmal. Dann sind wir vielleicht einfach hier Gast oder so. Drehen wir. Ja. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch und ja. Soweit erstmal.
Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Viel Erfolg euch beiden und ja, nicht unterkriegen lassen. Ne? Chaka. Weil ohne uns geht es ja irgendwie auch nicht. Ne?
Echt? Auf keinen Fall. Also, tschüss erstmal.
Tschüss.
Vielen Dank dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es weiter und wir freuen uns wieder über Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info. Oder diskutiert mit im forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.